Dann legen wir mal los. Ja, damit kommen wir zu Top 9 unserer 37. Sitzung des Fachausschusses Finanzberichterstattung zum Diskussionspapier Cashflow Statements von EFRAG. Wir haben uns das Papier ja schon in den vergangenen Sitzungen angeschaut. Der Robert Kirchner hat ja in der Covernote auch einen Zeitplan gemacht, wie wir zur Finalisierung dann kommen wollen. Also wir haben noch mindestens diese, die nächste und die übernächste Sitzung bis April. Dann theoretisch sogar noch ein bisschen Luft bis zur Deadline im Umlaufverfahren, aber zumindest mal die nächsten beiden Sitzungen auch noch Zeit, die Stellungnahme zu finalisieren zu diesem ja doch recht umfänglichen Papier, und hatten uns ja jetzt sozusagen Stück für Stück schon vorangearbeitet in der Diskussion, und das werden wir jetzt heute dann auch fortsetzen. Ein Aspekt vielleicht vor die Klammer gezogen, können wir am Ende nochmal kurz drauf zurückkommen. Wir hatten intern schon überlegt, auch so ein bisschen aus Effizienzgründen, wie wir sicherstellen, dass wir sozusagen auch durchkommen und eine vernünftige Stellungnahme in dem Zeitrahmen dann erstellen können. Und insbesondere haben wir natürlich überlegt, wie wir mit den, ich sag mal, industriespezifischen Kapitel hinten raus, also wenn es dann geht um Besonderheiten für Banken und oder Versicherungen insbesondere, wie wir das am besten bearbeiten können. Und da kam dann die Idee auf, sollten wir da nicht gegebenenfalls unsere Arbeitsgruppen gegebenenfalls auch mit einbeziehen. Also für Versicherungen haben wir Versicherungen, und für die Bankenlandschaft, wir haben natürlich die Arbeitsgruppe Finanzinstrumente, in der jetzt nicht nur Banker sitzen, aber das wäre wahrscheinlich so der naheliegendste Konnex an der Front. Und Robert hatte dann im Vorfeld zur Sitzung heute auch unsere Paten sozusagen für diese beiden Industries schon mal individuell angeschrieben, das mal so ein bisschen im Geiste zu bewegen, ob das nicht eine sinnvolle Idee wäre, das so ein Stück weit zumindest outzusourcen, weil das vielleicht hier für die große Runde im Detail ein bisschen müßig wird, könnte ich mir vorstellen, dass wir da eine gewisse Vorarbeit aus den AGs, denke ich mal, schon nutzen könnten. Das vielleicht noch so als Fragestellung für heute, könnt ihr noch mal kurz auch drüber nachdenken. Das würde ich am Ende heute gerne dann sozusagen, wenn wir den weiteren Fahrplan besprechen, auf jeden Fall mit entscheiden lassen, wie wir das wie wir sozusagen den Bereich dann idealerweise abdecken. Ja, das vielleicht kurz vorangestellt, und Robert, dann würde ich auch direkt an dich übergeben.
Alles klar. Teile mal die Folien. Okay, um zu voranzukommen, werde ich heute jetzt nicht noch viel wiederholen, was wir in den letzten zwei Fachausschusstreffen schon besprochen haben. Also wir sind weiterhin in Kapitel 3, was quasi auch das größte Kapitel ist in dem ganzen Diskussionspapier, gerade angesprochen. Das andere große Kapitel ist das Kapitel 5, die Kapitalflussrechnung für Finanzunternehmen, das heißt für Banken und Versicherungen. Und Kapitel 4 und 6 sind doch relativ dünn. Also wenn wir durch Kapitel 3 durch sind, also 4 und 6 sind relativ schnell zu besprechen. Und damit wir weiter in Kapitel 3 kommen, machen wir da weiter. Wir sind letzte Mal stehen geblieben bei den Zahlungsströmen eines Agenten. Also es geht jetzt gerade um die Probleme für Nicht-Finanzunternehmen, die EFRAG durch Eigenerhebung, durch Roundtables mit verschiedenen Stakeholdergruppen identifiziert hat, auch aus der Literatur, und hatten die Definition von Zahlungsmitteln und Zahlungsäquivalenten besprochen. Und bei den Zahlungsströmen eines Agenten, da würde ich einfach nochmal kurz wiederholen, was da quasi Teil dieses Diskussionspapiers ist. Zusammengefasst ist das Problem, was passiert eigentlich, wenn ein Unternehmen eine andere Partei einweist, ihre Zahlungsmittel zu zahlen oder zu erhalten, und zum Beispiel bei, wie das hier genannt wird, Mehrkomponentengeschäften, Multiple Components Transactions, dass es sein kann, dass sowohl Vermögenswerte übertragen werden als auch eine Finanzierungsvereinbarung damit umschlossen sein kann oder umfassen, und die über diesen Finanzdienstleister, also als Vertreter oder Agent, abgewickelt werden. Die Frage, was dann mit den entsprechenden Zahlungsströmen ist, die dann nicht direkt über das Unternehmen laufen, sollten die so dargestellt werden, als ob das Unternehmen den Verkäufer des Vermögenswerts selbst bezahlt hätte, oder nur die Zahlungsströme zwischen dem Unternehmen und dem Agenten bzw. Vertreter einbeziehen. Und was gesagt wurde ist, das bezieht sich immer auf diese qualitativen Merkmale von Abschlussinformationen und im Wesentlichen immer auf die Relevanz der Informationen und die Vergleichbarkeit bzw. die wahrheitsgetreue Darstellung, ist, dass gesagt wird im Diskussionspapier, ohne das weiter auszuführen, das könnte halt alle Ziele beeinflussen, die wir ja schon mal besprochen haben. Und im Einzelfall gibt es ja noch Fragen, was ist eigentlich, wenn man im Auftrag Dritter eingenommene Zahlungsmittel hat, beispielsweise bestimmte Umsatzsteuer, sollten die in die Kapitalflussrechnung mit aufgenommen werden? Das wurde hier eben ebenfalls mit angesprochen. Was ich immer gerne nochmal mit vor die Klammer ziehe, wenn wir das besprechen, EFRAG sagt selbst, dass sie alle Fälle, die identifiziert wurden oder zur Kenntnis gelangt sind, in diesem Diskussionspapier wiedergeben, ohne diese einzuwerten oder zu sagen, dass sie dahinter stehen. Das wird quasi dann uns überlassen, ob wir das dann für sinnvoll erachten oder nicht. Also sind quasi alles, was denen zugetragen wurde, ist jetzt in diesem Diskussionspapier hier mit aufgelistet. Und wie gesagt, also es betrifft als qualitatives Merkmal die Relevanz, es sind alle Ziele betroffen, also und die Vorschläge hier auf der linken Seite, das ist quasi immer das Gegenteil. Also das Problem ist, dass die eben im Moment nicht in der Kapitalflussrechnung alle dargestellt werden, diese Zahlungsflüsse, wenn sie über einen Agenten gehen. Gedanklich sollte man das mit aufnehmen. Also wenn wir die alle mit aufnehmen würden, dann würde das die Relevanz der Informationen verbessern. So, und wo wir stehen geblieben sind in der letzten Diskussion war, dass wir gesagt haben, ja, grundsätzlich könnten wir uns das schon vorstellen. Das ist Herr Ebel heute, glaube ich, nicht da. Ich glaube, das kam von ihm. Meinte, ja, das kann man sich vorstellen, wenn die Abbildung in der Ergebnisrechnung, also wenn die Abbildung äquivalent quasi ist oder passend zu der Darstellung in der Ergebnisrechnung des Abschlusses, dann könnte er sich das vorstellen. Gleichzeitig heißt es aber auch...
Entschuldigung, Herr Ke, ja. Ich bin da.
Ah, Herr Ebel, Sie sind da.
Genau. Genau,
ah, ich bin da. Entschuldigung. Dann hoffe ich, dass ich sie richtig wiedergegeben habe.
Perfekt, genau.
Ja, danke schön. Ja, Entschuldigung. Genau, und das dann aber auch kam, das würde ja gleichzeitig aber auch heißen, dass wir in der Kapitalflussrechnung entgegen der jetzigen IS-7-Konstruktion Zahlungsflüsse ausweisen, die dort so gar nicht stattgefunden haben. Und das ist das, was uns dann auch im nächsten Kapitel weiter beschäftigen wird. Und wir sind da stehen geblieben, um nochmal zu diskutieren, ist es denn jetzt, also was ist denn jetzt eigentlich der Standpunkt des Fachausschusses? Soll man, und da kann man sich das vorstellen, Zahlungsflüsse mit aufzunehmen, die bis jetzt nicht in der Kapitalflussrechnung aufgenommen werden, weil sie halt nicht über das Unternehmen laufen. Ist das grundsätzlich vorstellbar oder nicht? Und die Diskussion würde ich gerne erstmal wieder in den Fachausschuss zurückgeben. Es ist grundsätzlich, also es ist auch nur eine Grundsatzentscheidung, weil es auch das ganze, der ganze nächste Abschnitt, zu dem ich zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen und Transaktionen, der kommt, wo genau das auch wieder auftritt. Also es ist jetzt nicht nur in dem Abschnitt hier, sondern auch im nächsten, wo man sich dazu Gedanken machen muss, ist das sinnvoll oder nicht. Herr Hassler, wenn ich Sie vielleicht direkt ansprechen darf, was sagen Sie jetzt aus Analystensicht, wenn jetzt in der Kapitalflussrechnung auf einmal nicht nur zahlungsmittelbasierte Veränderungen ausgewiesen würden, würde das jetzt die Information verbessern oder nicht?
Das ist wirklich eine Katastrophe. Also im Cashflow Statement sollte eine Cashflow-relevante Position aufgenommen werden. außer man heißt Wirecard. Aber alle anderen sollten das tun. Also.
Wie sehen die anderen Fachausschussmitglieder das? Also von Herrn Ebel, das war halt der letzte Stand, man könnte sich das grundsätzlich vorstellen, was dann aber heißen würde, wir hätten eben auch nicht zahlungsrelevante Positionen oder Zahlungsmittelveränderungen in der Kapitalflussrechnung. Und wie gesagt, also das ganze nächste Kapitel beschäftigt sich damit. Herr Ebel.
Genau, also mein Punkt ist halt der, und das ist auch eine Frage, Peter, also ich gehe halt davon aus, dass man auch Relationen bildet mit Cashflow-Kennzahlen zu Ergebniskennzahlen beispielsweise. Und mein Punkt war ja nur, dass man sagt, da sollte ich halt Äpfel mit Äpfel drin haben. Ansonsten, also wenn es Konstellationen gibt, wo man sagt, ich schließe das eine kategorisch aus, in dem anderen ist es aber aus einer sozusagen Periodisierungsüberlegung her drin, dann hielt ich das halt für, sag ich mal, fragwürdig.
Da müsste man aber auch genau gucken, was, also wenn es jetzt um eine Kennzahlenbildung geht, was man mit der Kennzahl aussagen will. Also wenn man wirklich wissen will, wie viel Zahlungsmittel jetzt generiert wurden, dann ausgegeben wurden, dann wäre es ja schon diese Position, wenn man sagt, da ist halt kein Zahlungsmittel geflossen. Wenn man jetzt andere Aussagen damit treffen will, wo es wichtiger ist, dass die Beziehungsgrößen zueinander halt dann wirklich im Verhältnis stehen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wie Sie sagen, wäre das ein Problem. Pauschal wüsste ich jetzt nicht sofort, ob das ein Problem ist. Also so grundsätzlich, dass in den Cashflow-Größen halt wirklich nur die Zahlungsmittel drin sind, sich in Bezug auf die Ergebnisgröße dann aber unterscheiden, weil da vielleicht noch andere Größen mit eingeflossen sind, die nicht durch die Kapitalflussrechnung gehen. Aber ich wüsste nicht, ob man pauschal sagen kann, dass es immer
genau
ein Problem ist.
Ich mache mal sage ich auch nicht, aber ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich eine Cash-Conversion-Rate ausrechne, da stelle ich zwei Flussgrößen gegenüber. Eine Ergebnisgröße und eine Cashflow-Größe. Und da hielt ich es halt für suboptimal, wenn in der Ergebnisgröße nach anderen Prinzipien Dinge abgebildet sind, als in der Flussgröße im Cashflow. Mhm.
Da muss ich nochmal nachfragen, aber bei Cash Conversion, da geht es doch hauptsächlich um den operativen Cashflow, oder?
Ja, genau.
Okay, also dann wäre es zumindest dann ein Problem, wenn der operative Cashflow dann verzerrt würde. Ja. Also im Vergleich zu der Ergebnisgröße. Okay. Okay, ich würde das erstmal so mit aufnehmen, weil wir jetzt konkrete Beispiele haben, die im vierten Abschnitt kommen. Da geht es dann nämlich, also wir können auch die Fragen besprechen, also das hier gibt es eben bei Cashflows of an Agent nur ein Ziel, deswegen kann sich das auch nicht widersprechen. Die Frage ist, für wie wichtig halten wir erstmal, ob wir dem zustimmen, dass das ein Problem ist, und ob wir das irgendwie gegenüber allen anderen Problemen, die identifiziert wurden, rein wollen. Und im Zweifel, ob wir die Wichtigkeit noch in geringen, mittel und hoch einschätzen würden. Da tue ich mich jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber erstmal noch schwer, bevor man eigentlich alle anderen Punkte besprochen hat. Und bei den Cashflows of an Agent und gleich jetzt auch noch die ganzen nicht zahlungswirksamen Transaktionen, wird zusätzlich noch die Frage gestellt, wenn man das Ganze adressieren sollte, sollte das innerhalb der Kapitalflussrechnung zu Änderungen führen oder sollte man dort Angaben fordern? Wenn wir dazu eine Meinung hätten, dann würde das hier mit dieser Frage 3 quasi auch noch aufgegriffen werden.
Darf ich da nochmal eine Anschlussfrage stellen?
Ja.
Diese Cash Conversion Rate, inwiefern sollte man jetzt hier die Daten vereinheitlichen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Wollen Sie dazu was sagen, Herr Ebel? Sonst würde ich das wieder gegen dieses verstanden haben.
Ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel im Blick, wo das konfliktionär wäre. Ich sage nur vom Prinzip, fände ich, wenn wir in der eine andere Definition von Agentenverhältnis in der Cashflow-Rechnung zugrunde legen, als das bisweilen in der, zum Beispiel in der Umsatzlegung hinterlegt ist, dann würde das ja zu unterschiedlichen Abbildungen führen. Ich glaube tatsächlich, dass das gerade bei der Umsatzlegung nicht konfliktionär wäre, weil ich ja beispielsweise in der Umsatzlegung, wenn ich eine Prinzipal-Agenten-Beziehung hätte, dann im Prinzip auch keinen Umsatz zeige, ja, sondern ja nur sozusagen das, was überbleibt, wenn ich als Agent handle. Ja. Und dass dann sozusagen in der Cashflow-Betrachtung sozusagen auch natürlich nur dieses Inkrement als ein Cashflow gezeigt wäre. Ja. So gucke ich drauf. Vielleicht habe ich es falsch verstanden oder den Hintergrund der Frage falsch verstanden. Wenn es jetzt anders wäre, dass ich in der Bilanzierung sage, bei einer Agentenbeziehung zeige ich das Brutto, ja, aber in der Cashflow-Betrachtung negiere ich das, weil ich eine andere Sichtweise auf die Agentenstellung habe, dann wären das für mich unterschiedliche Prinzipien, die da zur Anwendung kommen und dann wären zwei Flussgrößen, die eigentlich miteinander in Beziehung stehen, nach unterschiedlichen Prinzipien abgebildet. Das habe ich versucht drüber zu bringen.
Ich weiß nicht, ob das Beispiel mit dem Agenten da so gut greift, zumindest nicht mit dem Beispiel aus dem Diskussionspapier. Andere wurden da nicht genannt. Wo es aber jetzt kommen kann, ist bei diesen nicht zahlungswirksamen Transaktionen, weil da gibt es durchaus Fälle, wo und auch später noch bei der Klassifizierung, also bei der Zuordnung der Zahlungsflüsse zu den einzelnen Kategorien, dass da ähnliche Geschäftsvorfälle in unterschiedlichen Cashflows, in unterschiedlichen Zahlungsfonds dann wiedergegeben werden, was dann zu Problemen führen könnte. Weil wir auch mit IFRS 18, also es gibt halt einige Beispiele, wo die Zuordnung eben dann nicht 1:1 die gleiche ist wie in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und da könnte das dann eventuell bei so einen Kennzahlen zu Problemen führen. Hier bei dem Agenten ist mir das jetzt gerade auch nicht bewusst, wie das jetzt den operativen Cashflow verzerren könnte. Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würde ich erstmal zum nächsten Abschnitt weitergehen.
Also ich habe noch einen Gedanken oder eine Anmerkung, was ich so ein bisschen auch bei dieser Fragestellung halt so ein bisschen schwierig finde, einfach vom Wording her, also so nach dem Motto, was jetzt included sein sollte oder nicht. Also es ist ja so, das sind ja alles keine, ich sag mal so, im Sinne von Ansatzfragen, wie ich das für eine Bilanz zum Beispiel diskutieren würde, wo ich sage, ich würde, okay, da kommt was rein oder nicht rein. Denn ich meine, solange wir zumindest Bottomline irgendein Verständnis für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente haben, also sprich wissen, was unten rauskommt, ist ja alles andere ja keine Frage, ob was rein oder nicht rein ist. Das sind doch dann immer nur, also nur in Anführungszeichen eben, was glaube ich nicht gekommen ist, so ich sag mal Brutto-Netto-Darstellungen oder eben wirklich Disaggregationsfragen. Das finde ich in dem Wording immer so ein bisschen schwierig. Jetzt excluding non-cash transaction, also die werden ja nicht excluded, sie müssen ja irgendwo, also der Zahlungsstrom in Summe ist ja kein anderer, ne? Sondern es ist ja dann wirklich eine Frage, wie ich die darstelle. Das ist manchmal hier so ein bisschen erwische mich dabei, dass ich dann irgendwie da falsch abbiege, weil also es geht ja nur ist gut um diese Darstellungsweise. Und das andere mit den, also und deswegen auch dann mit dieser Folgefrage zu den Notes des Disclosures, also Ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige Entweder-Oder-Frage ist. Also, das Cash-Statement ist ja nun auch nur eindimensional. Also, das ist ja irgendwie eine Liste an Zahlen und unten kommt dann halt bottomline was raus. Und auch da, das würde ich ja wieder eigentlich konvertieren in eine Folgefrage und sagen, ja, macht das irgendwie Sinn, jetzt bestimmte Dinge im Anhang nochmal anders aufzuklappen, ergänzend. Aber trotzdem würde ich ja nicht mehr oder weniger an Transaktionen in Summe irgendwie inkludieren. Es ist halt dann, sagen wir mal, eine andere Darstellung, vielleicht eine Matrix oder was weiß ich, ja, wenn ich sage, ich würde das anders aufziehen wollen. Aber ich höre mich so ein bisschen, das ist ja jetzt hier keine, also so eine ansatzartige Diskussion, sondern nur eben eine Frage dieses Aufklappens oder nicht. Was ja dann eher die spannende Folgefrage ist, okay, wenn ich jetzt was aufklappe, untechnisch gesprochen, und ich bleibe natürlich jetzt im Denkmodell erstmal der Kategorisierung in Operating, Financing und Investing, gibt's eine Folgewirkung auf diese Kategorisierung? Habe ich da dann eine Diskussion, weil dadurch das Aufklappen ich jetzt zwischen den Kategorien mich bewegen muss, und Gedanken mache, die ich mir vorher vielleicht nicht gemacht hätte? Weil alles andere, würde ich sagen, ist so vielleicht nachrangig relevant, solange ich das innerhalb der gleichen Kategorie lasse, ist es jetzt, ja, dann ist es nur eine Frage, okay, ist halt jetzt noch ein bisschen disaggregierter, aber spannend wird es ja tatsächlich, wenn ich dadurch auf einmal ein Kategorienhopping oder zumindest mir darüber verstärkt Gedanken mache, wie ist denn eigentlich das Aufgeklappte dann zuzuordnen. Also das jetzt nochmal so, ich habe jetzt nochmal so laut gedacht, aber das ist das, wo ich so ein bisschen versuche mal für mich die Frage auch nochmal so ein bisschen besser einzuordnen, weil du hast ja dann recht, das zieht sich jetzt im Prinzip durch all die Issues in Chapter 3 immer so durch. Ne? Du kannst jedes Mal, glaube ich, genau diese Diskussion dann führen. Das wollte ich schon nochmal kurz erwähnt haben, das müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auch dann für uns einordnen. Was ist jetzt eigentlich tatsächlich die Frage hinter der Frage? Ne?
Ja, also die ganzen Abschnitte überschneiden sich sowieso auch inhaltlich. Und wenn hier die Frage aufkommt, also wie man das Problem am besten adressiert, also ob die Informationen im Cashflow-Statement selbst angegeben werden sollten, hätte ich jetzt auch verschiedene Ideen, wie man das alles machen könnte. Ein Punkt wäre, und der wäre dann wieder mit der Definition von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-Äquivalenten verknüpft, weil wenn man sagen wollte, man möchte das integrieren, dann müsste man ja weg von der reine Zahlungsmittelorientierung, wenn das denn da dargestellt werden sollte. Und dann wäre es an sich keine reine Kapitalflussrechnung mehr, so wie wir das bisher verstehen. Genau. Ich gehe mal weiter. Ja, es gibt noch eine separate Frage 4, wo auf Kapitel 4 verwiesen wird. Dort wird aber gar nicht zu gesagt. Ich nehme, das ist ein Tippfehler. Das ist Frage 3 und die sagt, es gibt halt zwei Arten von nicht zahlungsmittelwirksamen Transaktionen. Und da werden einerseits hier, das war bis jetzt noch nie kein Teil, Geschäftsvorfälle, in denen keine Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente involviert sind, aber zur Beschaffung von Sachanlagen, also Grund und Boden und Sachanlagen, genutzt wird, indem eigene Anteile übertragen werden. Und das andere sind diese Mehrkomponentengeschäfte, die wir gerade angesprochen haben, wo es auch Geschäftsvorfälle gibt, in denen eben keine Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-Äquivalente einbezogen sind. Und da das halt bei dem Agenten auch zutrifft, wird hier die Frage gestellt, ob eben für diesen Teil auch diese wie eigentlich schon in der Frage zuvor, in die Cashflow-Rechnung integriert werden sollten. Oder ob die in den Anhangangaben aufgegeben werden sollten. Also Sie haben quasi nochmal eine separate Frage hier formuliert, die eigentlich schon dasselbe sagt wie in Frage 3. Deswegen würde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das zu zeigen macht aber Sinn, weil das jetzt eben genau zu diesem Teil C, zu den ganzen nicht zahlungswirksamen Transaktionen gehört. Ich hatte mir jetzt mal überlegt, bevor ich jetzt die ganzen Beispiele durchgehe, die da genannt wurden, ob Ihnen aus Ihrer Tätigkeit Probleme mit nicht zahlungswirksamen Transaktionen in der Kapitalflussrechnung bekannt sind oder was Sie, wenn man denn da jetzt rangeht, in welche Richtung Änderungen sich da beziehen könnten oder Beispiele, die Sie kennen, die für die Kapitalflussrechnung eventuell Probleme verursachen. Also die Idee ist so eine Art Brainstorming, weil, also wenn wir uns an den Vorschlägen von dem Diskussionspapier selbst langhangeln, dann diskutieren wir immer das, was da drin steht, aber es wird ja auch immer gefragt, gibt es denn noch andere wichtige Punkte, und meine Idee war, wir könnten ja mal überlegen, was ist Ihnen da mal was aufgestoßen? Sonst kann ich auch weitergehen, dann können wir die Vorschläge behandeln.
Ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal weiter durch. Wir können ja, ich denke mal, nachher auch mal gucken, was wir noch so sammeln. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal so ein bisschen einen
Anschluss.
Überblick noch zu den anderen Issues.
Okay. Also der Grundsatz ist erstmal, dass alle nicht zahlungswirksamen Transaktionen von der Kapitalflussrechnung ausgeschlossen sind, also die eben nicht die Definition von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erfüllen. Und einige der Ansicht sind, dass das negative Folgen haben könnte in Bezug auf die Vergleichbarkeit und die Relevanz der dargestellten Informationen für einige dieser abgeleiteten Ziele, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Jetzt wird es erstmal für die Vergleichbarkeit aufgezählt, also nicht zahlungswirksame Transaktionen, die in dem Diskussionspapier angesprochen werden, sind einmal eben diese Transaktionen, die keine Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel-Äquivalente umfassen, zum Beispiel der Kauf eines Vermögenswerts durch Übertragung eigener Anteile, Verkäufe gegen Bitcoins oder die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. Also Transaktionen, Geschäftsvorfälle, die das beinhalten. Das andere sind diese Mehrkomponentengeschäfte, die hier als Multi-Component Transactions bezeichnet werden, was wir gerade auch schon hatten, also die Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel-Äquivalente beinhalten, aber dazu führen, dass diese Zahlungsströme zu oder von einem Unternehmen im Vergleich zu einer Situation, in der die verschiedenen Komponenten nicht gebündelt worden wären, reduziert werden. Und ein Beispiel davon ist halt diese Agentenbeziehung. Beispiel, hier ist der Erwerb eines Vermögenswerts durch die Übernahme einer direkt damit verbundenen Verbindlichkeit oder auch Reverse Factoring Vereinbarung. Bei einigen dieser Vereinbarungen kann eben auch eine Partei beteiligt sein, die als Agent oder Vertreter für das berichtende Unternehmen handelt. Also das wird hier quasi nochmal angesprochen, dieser Fall konkret in den nicht zahlungswirksamen Transaktionen, die wir gerade schon davor gesehen haben. So, also hier gibt es diese Überschneidung. Warum das jetzt ein eigenes Kapitel war mit dem Agenten, ist mir jetzt noch nicht so richtig klar. Aber gut, das deckt sich halt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist erstmal so die, wo Probleme auftauchen können. Dann wird es konkreter. Die Mehrkomponentengeschäfte können sich eben nicht nur auf den Zahlungsmittelfluss eines Geschäftsvorfalls auswirken, sondern auch auf die Klassifizierung von Zahlungsmittelflüssen. Das war das, was Sven quasi gerade angesprochen hat. Das wird wiederum in einem separaten Kapitel D bezeichnet und hier aber eben schon darauf verwiesen. Also es kommen Beispiele, die wir dann später sehen, die eben genau dazu führen, dass diese Geschäfte eben, wenn man das einzeln durchgeführt hätte, beispielsweise einen operativen Cashflow hat, je nachdem, wie dieses Geschäft dann gestaltet ist, kann es aber sein, dass es in anderen Fällen dazu führt, dass man das eben nicht im operativen Cashflow ausweist, sondern im Zweifel dann im Finanzierungs- oder Investitions-Cashflow, je nach Gestaltung. Manche argumentieren dann halt, wie wir das gerade auch schon hatten, dass der Ausschluss aller nicht zahlungswirksamen Transaktionen aus der Kapitalflussrechnung nicht zu vergleichbaren Informationen führt, wenn gedanklich dieselben Geschäftsvorfälle eigentlich vorliegen, einmal gebündelt, einmal nicht, zu unterschiedlichen Abbildungen in der Kapitalflussrechnung führen. Und jetzt kommt das halt nochmal, Erwerb eines Vermögenswerts oder Unternehmens gegen eigene Anteile ist eigentlich gleich dem Verkauf der eigenen Anteile und den anschließenden Kauf des Vermögenswerts mit diesen Zahlungsmitteln. Und so wie es jetzt in der Kapitalflussrechnung abgebildet ist, ist halt der untere Teil, würde eben Zahlungsmittelveränderungen ausweisen, weil die tatsächlich stattgefunden haben, der obere eben nicht, obwohl die halt inhaltlich gleich gelagert sind. Dann werden noch weitere Beispiele hier aufgeführt, davon hatten wir auch zum Teil schon welche benannt, Verkäufe im Austausch gegen Kryptowährungen, Erwerb von Vermögenswerten durch Übernahme direkt damit verbundener Verbindlichkeiten oder durch Leasing. Dann wird hier noch ein Beispiel genannt, Erhalt eines Gebäudes oder Vermögenswert durch Schenkung, da war mir nicht ganz klar, wie dieses Beispiel hier reinpasst, Erhalt vorteilhafter Zinsen als Gegenleistung für die Übertragung von Finanzvermögen, ausgenommen die Zahlungsmittel oder Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. So, die Relevanz wird halt weiterhin da für diese Informationen, so wie sie jetzt dargestellt werden, in Frage gestellt und sagen halt, dass es eben nicht zu den relevantesten Informationen führt und einige Nutzer von den Abschlüssen sind halt gegen eine reine Zahlungsmittelorientierung laut EFRAG der Kapitalflussrechnung, da in ihren Analysen auch nicht zahlungswirksame Transaktionen berücksichtigt werden. So, das ist der Aufhänger. Dann gibt es jetzt hier wieder die Bezüge zu diesen einzelnen Zieldimensionen. Ich habe das jetzt hier gegenübergestellt, was in dem Diskussionspapier dann nacheinander abgehandelt wird. Also einerseits die Nichtberücksichtigung bestimmter nicht zahlungswirksamer Transaktionen kann dazu führen, dass die Relevanz der Kapitalflussrechnung für das Verständnis der Geschäftstätigkeit des Unternehmens behindert wird. Zum Beispiel Erwerb eines Assets durch eigene Anteile würde ich dann aus der Kapitalflussrechnung so nicht herauslesen können, beziehungsweise der Match zwischen der Bilanz und den Angaben in der Bilanz und der Kapitalflussrechnung und die Bewertung der Gesamtleistung der Unternehmensführung kann dadurch behindert werden. Anders auf der anderen Seite, wenn man die einbeziehen würde, kann das ebenfalls andere Ziele wiederum behindern, die Bewertung des Cash-Managements, die Bewertung der Deckungsgleichheit oder Closeness, ich habe das mit Deckungsgleichheit übersetzt, von Erträgen und Zahlungsmitteln, also inwieweit da ein Gleichlauf stattfindet, die Bewertung der Finanzstruktur des Unternehmens, was im Wesentlichen die Beurteilung der Liquidität und der Solvenz ist, Bewertung der Fähigkeit des Unternehmens, die Höhe und den zeitlichen Anfall von Zahlungsströmen zu beeinflussen. Und zusätzlich wurde noch angegeben, es könnte Nutzer verwirren. Und es gibt bereits Angaben, die über nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle informieren, wenn die jetzt zusätzlich in die Kapitalflussrechnung aufgenommen würden. Das sind die Argumente, die hier genannt wurden. Dann gab es noch zusätzlich die Ziele 4 und 5. Und die habe ich jetzt auf einer separaten Folie aufgenommen, einerseits, weil die andere Folie so voll war, andererseits aber auch, weil es hier sowohl Argumente für Ziel 4 und 5 dafür als auch dagegen gibt. Also Ziel 4 ist die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Zahlungsmittel und Äquivalente zu erwirtschaften und Ziel 5 ist im Wesentlichen auf die Vergleichbarkeit von Unternehmen ausgerichtet, die verschiedene Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nutzen und über die Kapitalflussrechnung halt vergleichbar gemacht werden können. Der Vorteil, der jetzt angesprochen wird, warum nicht zahlungswirksame Transaktionen in der Kapitalflussrechnung vorteilhaft sind, deswegen grün und hier diese Plus, das könnte sich zum Beispiel vor allem für Investitionsausgaben, also CAPEX, zur Beurteilung von Ziel 4 anschauen, wäre beispielsweise die Einbeziehung von Erwerb durch Übertragung eigener Anteile dieser Abbildung in der Kapitalflussrechnung sinnvoll. Geschäftsvorfälle mit gleicher wirtschaftlicher Wirkung werden in gleicher Weise dargestellt. Das wird hier als Vorteil angegeben. Gleichzeitig der Nachteil wäre, wenn wir jetzt Erlöse einbeziehen, die in Form von Non-Cash-Items oder Zahlungsmitteläquivalenten erzielt werden, kann die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden zu zahlen, erschweren, weil wir dann halt eben Komponenten drin hätten, die an sich nach der jetzigen Definition eben keine Zahlungsmittel wären. Und wenn wir Non-Cash-Items, also wenn die gezahlt oder erhalten werden, dann bedingt es wiederum eine Bewertung und dann wäre eben gerade dieses Ziel gefährdet, dass man auf Basis der Kapitalflussrechnung Unternehmen vergleichen kann, unabhängig der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, weil man dann wieder eine Bewertung oder dann würde man eine Bewertung in die Kapitalflussrechnung mit einbeziehen. Zusätzlich wird noch gesagt, ja, die wahrheitsgetreue Darstellung, also Faithful Representation, könnte durch die nicht zahlungswirksamen Transaktionen in der Kapitalflussrechnung beeinträchtigt werden. So, dann haben wir hier wieder unseren Bezug zu den Zielen. Das sieht jetzt hier sehr bunt aus, weil ich hatte mich so ein bisschen gewundert bei der Zuordnung der Ziele, dass eigentlich hier, also Relevanz positiv beeinflusst, hier auch Faithful Representation negativ, warum man das denn jetzt aufgeteilt hat in zwei Zeilen und habe mir nochmal angeguckt, also 1a, 6a, also das steht hier nochmal an der Seite, welche Ziele das sind, beeinflussen die Relevanz positiv, die unten, was ich hier rot markiert habe, negativ. Was hier fehlt ist, und das ist in den in den Diskussionspapieren davor, also nicht in der Endversion, auch noch mit drin. Es wurden die geschweiften Klammern vergessen. Also die Relevanz wird hier negativ beeinflusst von dem, was wir gerade besprochen haben bei den Zielen 1b1, 2, 3 und 6b. Grau hinterlegt ist das, was angegeben wurde, was für Ziel 4 und 5, dass es sowohl positive Argumente gibt, was die Einbeziehung von nicht zahlungswirksamen Transaktionen in die Kapitalflussrechnung bedeuten würde, als auch negative in Bezug auf Relevanz und Faithful Representation. Und ja, das Ziel 1a, Understand the Business, das wurde im Diskussionspapier gar nicht genannt, taucht jetzt hier aber in der Tabelle auf. Und ja, dann würde ich hier, also es geht jetzt nur erstmal um den oberen Teil, nochmal fragen, was ist Ihre Meinung dazu? Also jetzt sind wir bei einem ganz, also bei den nicht zahlungswirksamen Transaktionen, sollten die in die Kapitalflussrechnung hiermit aufgenommen werden auf Basis der Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, oder was spricht dafür, was dagegen? Aus Ihrer Sicht? Vielleicht frage ich mal andersrum. Also ist jemand, Herr Hassler?
Also für mich ist die Kapitalflussrechnung heilig. Und die Punkte, die hier genannt werden, also wenn ich mir jetzt hier mal klein i anschaue, Transaktionen, die keine Zahlungsmittel umfassen, zum Beispiel Kauf eines Vermögenswerts durch eigene Anteile. Das mag ja sein, dass ich das in der Kapitalflussrechnung nicht im Cash sehe, aber ich sehe es ja trotzdem, weil ja die eigenen Anteile weniger werden und ich auf der anderen Seite einen Vermögenswert hinzubekomme. Und dass Verkäufe gegen Bitcoin nicht die Zahlungsmittel beeinflussen, liegt ja nur an der völlig bescheuerten Definition, dass Bitcoin keine Zahlungsmittel sind. Oder die Definition der IFRS, was ein Zahlungsmittel ist, was ich jetzt ja gelernt habe. Ich habe jetzt ungefähr im letzten Monat 10 Leute gefragt, die professionell Bilanzen analysieren. Von denen wusste keiner, dass Zahlungsmittel so definiert werden, wie ich es seit einem Monat weiß. Nämlich, dass die innerhalb von 3 Monaten in Geld umgewandelt werden und nicht kurzfristig in Geld umgewandelt werden können. Also für mich ist ein Bitcoin oder eine Aktie genauso ein Zahlungsmittel wie ein Euro in der Bilanz. Und auch die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital kann man ja erkennen. Wenn ich jetzt aber hier die Büchse öffne, dass wir nicht zahlungswirksame Transaktionen im Cashflow-Statement aufnehmen, dann glaube ich, dass das ein Schritt in die falsche Richtung ist. Weil das dann die Möglichkeit zu im schlimmsten Fall zu Betrug eröffnet. Ich muss mich auf einen, also es gibt den Spruch, Cash is fact, profit is opinion. Und wenn wir das aufgeben, dann glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen. Also ich würde mich unwohl fühlen.
Peter, vielleicht gerade zu dem letzten Ausspruch mal eine Ergänzung oder wo ich glaube, wo so ein bisschen das Problem an der Stelle hinkommt, ist, dass das ist schon richtig, dass das ein Fact ist. glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass ich den Fact im Zweifel sehr, sehr leicht beeinflussen kann und daraus dann zum Beispiel auch einen Tutorierungsgedanken habe oder eben auch einfach das Problem habe mit der Vergleichbarkeit, was Robert ja gerade auf den letzten beiden Folien dargestellt hat. Ich fand das jetzt grundsätzlich auch gar nicht schlecht, nochmal so ein bisschen gegenüberzustellen, dass sozusagen beide Varianten so gewisse Vor- und Nachteile haben, aber jetzt mal nur, um das nochmal ganz nass zu machen, was auch, also mein vorheriger Gedanke war mit diesem Thema disaggregieren oder aufklappen. Ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Vermögensgegenstand über einen Kredit finanziere, dann gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, da hinzukommen. Nämlich zum einen tatsächlich zu sagen, okay, ich habe einen Cash-Inflow aus der Kreditaufnahme und ich habe einen Cash-Outflow aus dem Investment da rein. Genauso wie ich auch sozusagen direkt die Verbindlichkeit mit dem Asset zusammenbringe, zum Beispiel über ein Finance Lease. Und dann komme ich halt zu einem anderen Cashflow. Also ich habe dann andere Fakten. Ne? Ich habe ja tatsächlich andere Fakten, weil die Zahlungsströme tatsächlich eben anders sind. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, okay, die Macht des Faktischen, das, was faktisch von dem Konto rein und rausgegangen ist, das bilde ich jetzt ab, dann käme ich jetzt in meinem einen Beispiel halt zu einem Investor und einem Finance Casher und im anderen Fall hätte ich am Tag 1 gar nichts, ja. Jetzt können wir uns eben, und das ist ja jetzt auch ein Teil der Diskussion hier, jetzt können wir uns eben darüber streiten, ob jetzt diese ungleichen Fakten auch die ungleiche Presentation rechtfertigen, weil der Cashflows halt einfach anders sind, oder andere Sichtweise, jemand herkommt und sagt, nee, das muss ich eigentlich irgendwie vergleichbar machen, weil der betriebswirtschaftliche Gehalt der Transaktion doch sehr ähnlich ist und hier wird quasi suggeriert, dass, und teilweise ja dann in enormen Größenordnungen, Finanz- und Investmentzahlungsströme ganz anders oder unterschiedlich werden. Also das ist so ein bisschen, ich habe es jetzt nochmal so ein bisschen versucht, vereinfacht nochmal wiederzugeben, gerade jetzt bei diesem Punkt ja dieser sogenannten zahlungsunwirksamen Transaktion, glaube ich, ein Punkt. Und mein Beispiel jetzt mit Finance Lease ist natürlich ein sehr interessantes, prominentes, und jetzt in dem Papier sind ja noch ein paar andere Gestaltungen drin, aber es geht ja immer darum, dass ich im Prinzip das Faktische strukturieren kann. Und dadurch dann Fragezeichen eben zu einer anderen Presentation geben. Und das ist ja jetzt, glaube ich, hier genau das, was eben zumindest mal in Frage gestellt wird, ob das eben korrekt ist oder nicht. Also das vielleicht nur noch mal so ein bisschen da um die Diskussion vielleicht in die Richtung noch mal ein bisschen voranzutreiben, was ich denke, was hier im Kern der gerade dieser letzten paar Folien eigentlich sein sollte. Marco.
Genau, also du hast ja gerade so vielleicht diesen Leitgedanken, ja, betriebswirtschaftlicher Gehalt, und deswegen muss ich es irgendwie vergleichbar darstellen. Also ich glaube, da hätte ich schon Schwierigkeiten deshalb, weil wir in der Bilanzierung nicht immer auf den betriebswirtschaftlichen Gehalt abstellen, sondern auf vertragliche Beziehungen, wie was strukturiert wird. Ja, und natürlich dieser betriebswirtschaftliche Gehalt auch ein Aspekt ist und oft passen die Dinge auch zusammen. Ja, aber jetzt da zu abstrahieren und zu sagen, also ich löse mich eigentlich von dem, wie was konkret strukturiert ist, ja, gehe nur auf den betriebswirtschaftlichen Gehalt und das determiniert dann, wie im Prinzip ein Cashflow dann abgebildet wird, das halte ich für schwierig. Ja, ich halte auch, ich meine, man muss sich auch fragen, welches Ziel eigentlich höher wiegt. Ja, ist es wirklich zu sagen, ich muss zwischen zwei Unternehmen eine Transaktion vergleichbar darstellen, deren betriebswirtschaftlicher Gehalt vergleichbar ist? Oder sage ich, ist eigentlich nur das höhere Gut, bin ich wieder bei dem Punkt vorher, dass ich irgendwie eine Konsistenz quasi innerhalb der Abbildung des Unternehmens sozusagen habe, wenn ich sage, das Unternehmen strukturiert eine bestimmte Transaktion vertraglich so und dann wird es in den einzelnen Rechenwerken auch nach einer bestimmten Logik abgebildet. Das halte ich eigentlich für wichtiger.
Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das wäre auch ein wichtiges Statement. Das bringt mich aber zu einer anderen Frage, das, was auch eingangs in dem Papier ja vorkommt, nämlich der Sinn und Zweck der einzelnen Primary Financial Statements. Weil wenn ich mir jetzt die Bilanz zum Beispiel angucke oder Wechselwirkung von Bilanz und G&V und ich nehme nochmal mein Finance-Lease-Beispiel jetzt mal ganz, ganz billig und platt her, da würde ich sagen, ja, da wird ja im Prinzip genau das, da wird ja Vergleichbarkeit genau aus der Ecke eigentlich argumentiert, zu sagen, naja, also der Kauf gegen Kredit und das Finance-Lease, das ist ja im Prinzip das Gleiche und deswegen will ich in beiden Fällen auch eine Verbindlichkeit und ein Asset sehen und so weiter. Da komme ich ja genau aus der Ecke zu sagen, da gibt es Sachen, die ich betriebswirtschaftlich ähnlich aussehe und offensichtlich für Bilanz und G&V, zumindest um meine Wahrnehmung, wird Vergleichbarkeit auch häufig unter der Prämisse argumentiert und so sind ja auch Standards entwickelt worden. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann wäre das ja auch nochmal ein Argument zu sagen, okay, diese Idee von Vergleichbarkeit ist fürs Cashflow-Statement dann vielleicht auch anders zu lesen, wenn ich da sage, ich gehe dann eher über das Faktische und gucke mir eher die tatsächlichen Cashflows an und die will ich jetzt, ich sag mal, transparenter darstellen, dann würde ja am Ende im Raum stehen, okay, dann ist die Vergleichbarkeit oder das, was ich dann vergleichbar machen wollte, halt was anderes eigentlich, als ich vielleicht mit Bilanz und G&V erreiche. Was ja sein kann. Ich glaube, das wäre aber dann auch nochmal ein wichtiger Punkt, das vielleicht ein Stück weit rauszuarbeiten. Weil wie gesagt, ich denke schon, dass diese betriebswirtschaftliche, so True and Fair Presentation Idee und so in der Bilanz ja schon irgendwie in die Richtung stärker ausgelegt ist.
Ja, in bestimmten Teilen. Ich meine, da muss man ja auch, sage ich mal so, auch diese Idee, die der IFRS 16 hat, halt auch so akzeptieren. Ja, man kann das ja auch anders sehen. Ja, also man könnte auch sagen, man hat vorher auch eine Abbildung gehabt, die okay war. Ja, also da war ja auch eine bestimmte Idee dahinter zu sagen, bei der ganzen Leasingbilanzierung, ich bringe einfach halt alles auf die Bilanz, egal wie sozusagen, wie die Dinger da strukturiert sind. Das war ja eine Konvention, die man da getroffen hat oder eine Zielsetzung und dann hat man es entsprechend umgesetzt. Aber ich habe ja bei anderen Dingen eben eine formalere, eine rechtlichere Betrachtung. Ja, also wenn es darum geht, sozusagen wie, also beispielsweise Saldierung von Assets und Liabilities, ja, wo ich ganz formal eigentlich rangehe, mit wem stehe ich da in Beziehung und, sage ich mal, die betriebswirtschaftliche Logik da hinten anstelle. Ja. Da könnte ich ja auch sagen, ja, ich saldiere es, weil irgendwie über drei Ecken fallen die Dinger da zusammen. Mache ich ja auch nicht. Also ich habe, glaube ich, in der Bilanz, würde ich sagen, eine Durchmischung. Mal ist es formalrechtliche, mal ist mehr ein betriebswirtschaftliches Konzept, je nach sozusagen Sachverhalts, den ich betrachte. Nur ich glaube, das rechtfertigt nicht, dass ich dann in der Kapitalflussrechnung das alles über Bord werf und sage, und jetzt da muss ich aber irgendwie alle Transaktionen, die ähnlich sind, dann in der gleichen Weise als Cashflow zeigen.
Also ich habe die Punkte jetzt mal notiert und ich glaube, dass wir da jetzt auch bei den nächsten Beispielen, also man sieht ja hier schon auf der Folie, dass der nächste Punkt quasi schon wieder Einbeziehung bestimmter nicht zahlungswirksamer Transaktionen in die Kapitalflussrechnung bis jetzt nicht dargestellt wird und da sieht man dann hier schon den Bezug hier zu diesen Multiple Component Transactions, wo glaube ich auch das wahrscheinlich auch das Beispiel sein könnte, das, was Sven gebracht hat, nehme ich jetzt einen Kredit auf und erwerbe den Vermögenswert oder mache ich das halt direkt. Und was ich hier seltsam finde, ist, da wird dann gesagt, ja, also alle Ziele sind davon positiv beeinflusst, es gibt dann gar kein Ziel, was ihm widerspricht, wo ja hier gerade schon gezeigt wurde, doch, also für die Ziele 1a, auch wenn es sich argumentiert ist, 1b, 1, 2, 3 und so weiter, widerspricht es. Also wie diese Aufteilung hier ist, von dem, inwieweit das diesen Zielen dann eigentlich entspricht, wenn man diese Änderung vornehmen würde. und die qualitativen Merkmale beeinflusst. Das ist mir ehrlich gesagt nicht immer wirklich klar, wie das aus dem Text dieses Diskussionspapiers abgeleitet wird. Und ich mich auch vor der Sitzung gefragt habe, ob wir nicht grundsätzlicher darüber diskutieren sollten, auch wenn gefragt wird, wie wir diese einzelnen Beispiele hier einordnen, ob das eine wichtiger ist oder als das andere und ob wir das jetzt als gering, mittel, hoch einschätzen, dass man eher grundsätzlicher argumentiert. Und wenn wir mal meinen, dass es bei einzelnen Beispielen sinnvoller sein könnte, darüber zu diskutieren, dann kann man das wahrscheinlich auch noch mit aufnehmen. Aber also mir ist es jetzt nicht ganz klar, warum das jetzt überhaupt diese Unterteilung gibt in diese Ziele für diese verschiedenen Beispiele, weil das ja alles darum geht, jetzt nicht zahlungswirksame Transaktionen mit aufzunehmen oder nicht. Und genau, also den Punkt wollte ich nochmal anbringen, dass man das vielleicht noch im Hinterkopf behält, wenn man nämlich jetzt über diese einzelnen Teile diskutiert, dass das ja alles miteinander zusammenhängt. Und ob wir in der Stellungnahme immer dann auf dieses Klein-Klein eingehen wollen oder so wie eben eigentlich grundsätzlicher die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn? Und was, das haben wir letztes Mal aufgenommen, was ist eigentlich der Mehrwert der Kapitalflussrechnung gegenüber den anderen Berichtsinstrumenten? Und wenn wir das rausarbeiten können oder im Fachausschuss jetzt hier dann eine einhellige Meinung besteht, gucken, inwieweit diese möglichen Änderungsvorschläge dem dann eigentlich widersprechen würden. Also falls es jetzt keine Fragen gibt, dann würde ich erstmal zum nächsten Beispiel weitergehen.
Also wollte ich auch sagen, es ist natürlich hier, wir hatten das ja schon eingangs festgestellt, dass hier diese ganze tolle Zielhierarchie enorm komplex ist, die da aufgezogen wird. Und ich bin mir da halt auch nicht so ganz sicher, ob die dann wirklich dieser nochmal ergebnisorientierten Diskussion dann immer so förderlich ist. Aber ich glaube, man kann ja hier, das haben wir jetzt ja auch in der Diskussion gesehen, halt schon gucken, dass du sehr, sehr einfach ja eine Situation generierst, wo du, ich gucke auf eine bestimmte Transaktion oder zwei verschiedene, die werden im Prinzip exakt gleich bilanziert, was Bilanz und G&V angeht. Und wenn ich mir das Unternehmen betriebswirtschaftlich vorher und hinterher angucke, ist das auch in exakt gleicher Position. Aber wenn ich mir den Cashflow angucke und das gerade als Stromgröße angucke, dann kann das eben durchaus eine unterschiedliche Story erzählen. Und deswegen meine ich eben schon, das zeigt eben offenbar auch, okay, dann sind vielleicht die Objectives zwischen Bilanz und G&V und Cashflow ein bisschen anders. Das Thema mit dieser Vergleichbarkeit und so, das muss man vielleicht mal ein bisschen noch differenzieren. Aber das kann ja dann auch eine Aussage sein. Das kann ja dann auch eine relevante Aussage zu sein, okay, vor dem Hintergrund dieses Aspektes sind die Transaktionen vielleicht dann eben auch nicht gleich, weil das eine eben Non-Cash ist und das andere eben nicht oder wie auch immer. Und dann ist es vielleicht auch gut und richtig, dass die Abbildung in der Kapitalflussrechnung eben nicht gleich ist, ja. Obwohl einem das vielleicht aus der Denke so aus dem Accrual Accounting erstmal so vorkommen müsste und dieser, also das ist ja hier auch, glaube ich, was das Papier an der Stelle so ein bisschen antreibt, aus der Ecke zu kommen und zu sagen, müssten die Transaktionen nicht auch gleich abgebildet werden in der Cashflow-Rechnung, Fragezeichen, ne? So, ich glaube, das ist schon ganz valider Punkt, um jetzt zu gucken, wo da eigentlich Handlungsbedarf tatsächlich besteht oder umgekehrt auch zu manifestieren und vielleicht dann zu sagen, nee, bestimmte Sachen, wenn die vom Cashflow unterschiedlich sind, dann sind sie halt auch unterschiedlich abzubilden. Ja, das wäre ja auch mal ein wichtiger Pflock, den man da einschlägt. Na gut, okay, aber machen wir gerne erstmal weiter.
Okay, das ist jetzt, genau, dann gehe ich hier rüber. Ach so. Ach, das waren hier beide. Okay, dann haben Sie hier beides angesprochen und beides gezeigt. Dann war das jetzt mein Fehler unten. Also diese anderen Ziele hier zu den nicht zahlungswirksamen Transaktionen, also diese Mehrkomponentengeschäfte, die sind hier in einem dargestellt, weil die das später dann getrennt machen. Aber okay, wir haben drüber gesprochen, dann geht's jetzt weiter. Der nächste Punkt, zu dem wir kommen und der auch dann schon immer wieder mit angesprochen wurde, ist jetzt die Problematik der Zuordnung bzw. Klassifizierung zu den einzelnen Zahlungsströmen, also zu den einzelnen Fonds. Das Diskussionspapier, es fängt quasi an mit der Definition in IAS 7 Absatz 10, dass die Kapitalflussrechnung alle Zahlungsflüsse der Periode dem operativen Cashflow, dem Cashflow aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeiten zuordnen soll. Die genaue Zuordnung wird halt argumentiert, ist halt von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, die Tätigkeiten des Unternehmens zu verstehen, welches im Berichtszeitraum halt Zahlungsmittel generiert und verwendet hat. Und einige vertreten dann die Ansicht, dass die derzeitigen Klassifizierungsvorgaben in IAS 7 folgende Merkmale negativ beeinflussen, nämlich die Vergleichbarkeit und die Relevanz, also die beiden qualitativen Merkmale, die eigentlich immer wieder erwähnt werden. Die Vergleichbarkeit, damit wird jetzt wieder angefangen, ist einerseits ein Problem, weil IAS 7, also das wird erstmal festgehalten, eine breit gefasste Definition der Kategorien von Zahlungsströmen enthält und eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen, die nach Ansicht einiger eben zu Fehlklassifizierungen führen können und zu Unterschieden bei der Darstellung ähnlicher Transaktionen in verschiedenen Unternehmen, also eben damit der Vergleichbarkeit schaden. Dann wird festgehalten, dass es eigentlich zwei Gründe geben kann, warum Zahlungsströme unterschiedlich klassifiziert werden. Der eine ist, dass es Klassifizierungswahlrechte gibt, Options on Classification in IAS 7. Und das andere ist, weil IAS 7 keine spezifischen Leitlinien zur Klassifizierung für einige Zahlungsströme enthält. So, zu dem ersten Punkt, dass es Klassifizierungswahlrechte gibt, der wird eigentlich schon im nächsten Absatz wieder eingeschränkt, weil mit der Veröffentlichung von IFRS 18 einige dieser Klassifizierungswahlrechte, dieser expliziten Klassifizierungswahlrechte für Zinsen- und Dividendenzahlungen nicht mehr existiert. In Klammern, für Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, in Vermögenswerte zu investieren oder Kundenfinanzierung bereitzustellen, besteht weiterhin eine Flexibilität, wie diese erhaltenen Zinsen und Dividenden sowie gezahlte Zinsen zugeordnet werden. Für die anderen Unternehmen ist es jetzt aber eindeutig geregelt, da gibt es keine Wahlrechte mehr nach IFRS 18. Zu dem zweiten Punkt, dass es eben keine spezifischen Leitlinien für einige Zahlungsströme gibt oder Transaktionen, wird in dem Diskussionspapier, das kann ich auch mal kurz zeigen, also das ist hier eine Liste, ich bin jetzt hier also nicht in diesem öffentlichen Variante, sondern in diesem Entwurf, weil ich den schöner dargestellt finde, gibt es jetzt eine Liste von 18 verschiedenen Ein- und Auszahlungen, für die es Probleme gibt oder identifiziert wurden. Ich habe jetzt hier für die Sitzung mal 5 herausgeschrieben. Also es gibt Zahlungen zum Beispiel, wo jetzt nicht eindeutig ist, darum geht es ja, wie das den einzelnen Fonds dann zugerechnet werden muss. Zahlungen im Zusammenhang mit nicht kapitalgedeckten, leistungsorientierten Pensionsplänen. Und da hatte mich Ilka Kahnes darauf hingewiesen, also es gab mal vom Interpretations Committee ein Staff Paper aus dem Jahr 2013, wo kritisiert wurde, dass das, so wie ich das verstanden habe, jetzt im operativen Cashflow abgebildet würde und sich einige dafür ausgesprochen haben, ob das nicht auch im Finanzierungs-Cashflow zugeordnet werden kann. Und also dass das auf jeden Fall nicht eindeutig ist, wie hier die Zuordnung dieser Zahlungen zu erfolgen hat. Das andere ist ein Beispiel Zahlungsmittelzuflüsse aus dem Factoring von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Und da entscheidet sich das quasi, ist es operativer Cashflow oder sind es Finanzierungscashflows. Das ist beim unechten Factoring gibt es da verschiedene Varianten, nämlich zum Beispiel, ob der Factoring-Geber, also ob man das quasi als eine Bevorzuschussung der Forderung, quasi wie eine Kreditaufnahme des Factoring-Gebers interpretiert, also den Zahlungsmittelzufluss. Das heißt, das würde dann als Finanzierungstätigkeit interpretiert werden. Andersherum könnte es dann eben auch als operatives Leasing gelten. Und dann kommt es noch darauf an, das ist dann, was passiert eigentlich bei der Begleichung der Schuld? Ist der Schuldner eigentlich dieser Forderung, zahlt er das direkt an das Unternehmen oder zahlt er das an den Factoring-Geber und führt es dann vorher auch zu einer Ausbuchung der Forderung oder eben nicht? Und wenn der das an den Factoring-Geber zahlt, der Kunde, dann ist auch immer noch die Frage, also so, würde das so sein, dann würde man die Forderung ausbuchen, ohne dass noch ein Zahlungsmittelzufluss von von dem Kunden bei diesem Unternehmen, also beim Factoring-Nehmer überhaupt abgebildet wird. Andererseits könnte man das, wenn man das dann als, was wir schon besprochen hatten, als Agentenbeziehung beurteilt, auch so interpretieren, dass die Zahlung an den Agenten quasi jetzt muss ich hier selber nochmal gucken, damit ich nicht durcheinander komme, die betrieblichen Zahlungsmittelzufluss, genau, dass das quasi die Vereinnahmung des Unternehmens ist über den Agenten und gedanklich dann dem Agenten weitergereicht wird und dann noch ein Zahlungsmittelabfluss aus dem Bereich der im Finanzbereich, also ein Finanzabfluss in dem Fonds zugeordnet wird. Also dass das nicht eindeutig ist. Das sind halt, wie gesagt, hier verschiedene Beispiele. Zusätzlich Zahlungsmittelzuflüsse als Schadensersatz für einen versicherten Verlust. Da müsste man sagen, also grundsätzlich, wenn es jetzt Sachanlagen, immaterielle oder andere langfristige Vermögenswerte sind, würde es grundsätzlich als Investitionstätigkeit zugeordnet werden. Aber wenn Entschädigungszahlen auch für Betriebsunterbrechungen gezahlt werden, dann müsste eine Aufteilung der Zahlungsströme erfolgen zwischen operativem Cashflow und Investitionstätigkeit und da besteht dann eben auch wieder Spielraum, wie diese Aufteilung dann zu erfolgen hat, beziehungsweise ob man das überhaupt so genau zuordnen kann. Zahlungsmittelzuflüsse aus Zuwendung der öffentlichen Hand sind nicht eindeutig geregelt. Dazu habe ich auch in einen Kommentar geguckt, weil das könnte mir zwar einige Sachen versuchen, selbst herzuleiten. Aber also da geht es im Wesentlichen darum, einerseits sind diese Zuwendungen zurückzuzahlen oder nicht. Und wenn die nichts zurückzuzahlen sind, dann wird erstmal gesagt, naja, wenn ich die, die nutze, um einen Vermögenswert anzuschaffen oder also für die Anschaffung oder Herstellung eines geförderten Vermögenswertes verwende und die nicht zurückzuzahlen sind, dann ist es Cashflow aus Investitionstätigkeit. Wenn ich den zurückzuzahlen habe, dann ist es eher Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Und dann gibt es noch diesen Zusatz, wenn es ertragsbezogene Zuwendungen der öffentlichen Hand sind, die nicht zurückzuzahlen sind, dann kann es auch operativer Cashflow sein. Also es gibt halt je nach Ausgestaltung hier verschiedene Möglichkeiten, die auszuweisen. Und es ist eben in IAS 17 nicht eindeutig geregelt. Und das letzte ist noch Zahlungsmittelabflüsse zu Beginn, at the inception eines Leasingsverhältnisses, wenn nicht alle Beträge im Rahmen eines Leasingsvertrags zu Beginn des Leasingsverhältnisses fällig sind. Das kam in einem größeren Paper von BDO, wurde das angesprochen, dass diese Zahlungsmittelabflüsse zu Beginn, bevor überhaupt schon ein Right of Use Asset aktiviert ist oder eine Leasingverbindlichkeit passiviert ist, dass diese Zuflüsse nicht eben einer Verbindlichkeit oder einem Vermögenswert zugeordnet werden können. Und dass hier, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mit meinen Unterlagen nicht durcheinander komme, als erstes erstmal als Investitionstätigkeit interpretiert werden würde, auch wenn man das an sich als Finanzierungstätigkeit auffassen könnte, aber die Finanzierungstätigkeit halt nicht in Frage kommt, weil die Definition, was ein Zahlungsmittelzufluss, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hatte, hatte ich hier oben drin. Sekunde. Bin ich hier selbst durcheinander gekommen. Ich hatte eigentlich noch die Definition dieser verschiedenen, da muss ich mal weiter runter, hier, dass eine Finanzierungstätigkeit nur das ist, wenn es darin resultiert, dass man Veränderungen in der Größe oder Zusammensetzung des Eigenkapitals oder des Fremdkapitals hat. Wenn ich das aber zu diesem Zeitpunkt eben noch gar nicht passiviert habe, dann führt diese Transaktion eben nicht zu einer Veränderung und müsste dann als Investitionstätigkeit ausgewiesen werden, wenn man sagt, naja, das ist dazu da, um dieses Leasingverhältnis ins Leben zu rufen und ich bekomme ja dann diesen Leasinggegenstand, ist es Investitionstätigkeit und ansonsten Finanzierungstätigkeit. Genau, also es sind Beispiele also es gibt eine Vielzahl, die da eben zu Problemen der Vergleichbarkeit führt, was an ELFRAG herangetragen wurde. Und viele oder einige von diesen Problemen werden auch darauf zurückgeführt, dass die Definition der betrieblichen Tätigkeit in IAS 7 für diese unterschiedliche Auslegung verantwortlich ist, weil quasi Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind eng definiert. Im Sinne von, es ist ganz eindeutig, also oder relativ eindeutig, was jetzt hier eben zugehört und was nicht. Und die operative Tätigkeit ist, naja, das sind die Tätigkeiten, die wesentlichen Aktivitäten zur Generierung der Umsatzerlöse dieses Unternehmens zuzuordnen sind und alle anderen Aktivitäten, die eben nicht Investitionen oder Finanzierung sind. Also es ist so eine Residualkategorie, wo alles reinfällt, was dann im Zweifel nicht Investition oder Finanzierung ist. Und das Problem, was da identifiziert wird, ist, dass gerade neue und innovative Geschäftsvorfälle sich nur schwer klassifizieren lassen und dann standardmäßig eben in diese Kategorie der betrieblichen Tätigkeit zugeordnet werden. Und manche fordern eben daher eine klare Klassifizierungsanforderung für diese neue Arten von Geschäftsvorfällen, weil die sonst im Zweifel eben immer im operativen Cashflow abgebildet werden. Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder die Gegenseite. Also es gibt unterschiedliche Ansichten dazu, ob eine direkte Definition dann der betrieblichen Tätigkeit eben nicht mehr als Residualkategorie, sondern abgeschlossen definiert, besser ist quasi oder eben nicht. Und eine direkte Definition könnte halt dazu führen, dass einige Ausgabenkategorien aus der Kapitalflussrechnung komplett ausgeschlossen würden, die zum Beispiel dazu dienen, betriebliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, aber nicht als Vermögenswerte aktiviert werden. Also da wird jetzt eine Verknüpfung hergestellt zwischen dem Cashflow aus Investitionstätigkeit, der nur ausgewiesen werden kann, wenn der zu einer Aktivierung eines Vermögenswerts führt. Wenn nicht, dann würde das jetzt, wie gesagt, aufgefangen werden durch diesen Cashflow aus operativer Tätigkeit, durch die jetzige Definition. Würde ich das aber rausnehmen, dann würde das eben gar nicht mehr abgebildet werden. Und Rückmeldungen an EFRAG deuten darauf hin, das ist so eine abschließende Meinung hier zu diesem Kapitel Vergleichbarkeit gewesen, dass für Nutzer vor allen Dingen am relevantesten ist, dass sie erkennen, ob ein Zahlungsstrom mit Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, also den operativen Cashflow quasi, zusammenhängt oder für das Verständnis der Verschuldung im Sinne von Leverage, da fehlt noch ein Gänsefüßchen, relevant sind. So, das wäre jetzt erstmal alles zur Vergleichbarkeit. Der Bezug zur Relevanz, den gibt's auch und erstmal grundsätzlich, ja, die aktuelle Klassifizierung von Zahlungsströmen führt möglicherweise eben nicht zu den nützlichsten Informationen. Was jetzt hier wieder angeführt wird, sind diese Mehrkomponentengeschäfte, also auch hier bei der Klassifizierung, was wir ja auch schon gesehen haben, dass die Tatsache, dass nicht zahlungswirksame Transaktionen nicht in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden kann, zum Beispiel dazu führen, dass ein Unternehmen keine Zahlungsmittelabflüsse im Zusammenhang mit der Bezahlung von Lieferanten hat, wenn es eine Lieferantenfinanzierungsvereinbarung gibt, die zu verlängerten Zahlungszielen für das Unternehmen führt. Das heißt also, so wie ich das verstanden habe, müsste dazwischen der Stichtag liegen, damit das zu einer unterschiedlichen Darstellung führt. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit keine Zahlungsströme aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen enthalten. Wenn das unter bestimmten Umständen kann es der Fall sein, wenn im Rahmen des Factorings Forderungen, das hatten wir auch schon, aus Lieferungen und Leistungen, also ein unechtes Factoring, der Kunde direkt an die Finanzinstitution zahlt bzw. an den Agenten, dies aber nicht zur Ausbuchung der Forderung beim Unternehmen führt. Genau, weil dann würde dieser Zahlungsstrom aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen hier eben nicht auftauchen, sondern erst, wenn wir den Agenten bezahlen und das ist dann Finanzierungstätigkeit. So, Lösung dieses Problems, was wir jetzt gerade gesehen haben, wird angesprochen, es wird ja sicherlich nicht darum bestellen, die Geschäftsvorfälle im Zahlungsstrom aus betrieblicher Tätigkeit auszuweisen. Also alle, da dies dann nicht dem Finanzierungscharakter dieser Geschäftsvorfälle eben widerspiegeln würde, weil halt, wenn man die einzelnen Komponenten sich anguckt, da Teil Finanzierung sein kann, kann Teil Investition sein. Und pauschal zu sagen, das ist jetzt alles operativ, würde das Problem auch nicht lösen. Stattdessen könnte die Lösung darin bestehen, Zahlungsströme wiederzuspiegeln, die nicht stattgefunden haben, im Sinne von, wahrscheinlich nehme ich mal an, von Angaben. So, jetzt wird wieder der Zielbezug hergestellt, da die Klassifizierung von Zahlungsströmen für die meisten Ziele der Kapitalflussrechnung von Bedeutung ist. kann die Relevanz der Kapitalflussrechnung für all diese Ziele entsprechend beeinträchtigt werden. Also das ist dann das Niveau oder das Abstraktionsniveau, auf dem dann hier der Bezug zu den Zielen hergestellt wird. Und das ist jetzt quasi der obere Teil von dem allen, was wir jetzt besprochen haben. Also bestimmte nicht zahlungswirksame Transaktionen und diese Mehrkomponentengeschäfte sind halt nicht in der Kapitalflussrechnung enthalten. Und hier geht es dann um die Zuordnung zu den Zahlungsströmen, dass hier alle Ziele beeinflusst sind, also wenn man die aufnehmen würde, dass die Relevanz verbessern würde, aber im Zweifel die wahrheitsgetreue Darstellung negativ beeinflussen könnte. So, das war jetzt ziemlich viel. Ich würde dann hier erstmal stoppen und nochmal fragen, wie sind Ihre Ansichten dazu? Also es geht jetzt um die Klassifizierung, diese Zuordnung von den Zahlungsströmen, die sich dann eben zum Teil, also wie gesagt, hier auch durch diese Nichtabbildung von nicht zahlungswirksamen Transaktionen eben ergeben. Also um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, was wir davor besprochen haben, ist, ja, was ist denn das Problem jetzt in der Kapitalflussrechnung, wenn wir bestimmte Geschäftsvorfälle, die ähnlich gelagert sind, einerseits zu einer Abbildung in der Kapitalflussrechnung führen, in der andererseits aber nicht. So, das ist erstmal grundsätzlich der eine Punkt. Der andere ist, was damit halt auch zusammenhängt, dass es nicht nur darum geht, sind sie abgebildet oder nicht, sondern selbst wenn sie abgebildet sind oder Teile abgebildet sind, nicht in derselben Kategorie von Cashflow, also in diesen unterschiedlichen Fonds von operativer Tätigkeit, Finanzierung und Investition unterschiedlich behandelt werden, weil sie natürlich auch einen unterschiedlichen Charakter haben. Aber da jetzt die Frage ist, sollte das so bleiben oder ist es informativer, wenn die ähnlich abgebildet werden?
Ich sehe die Frage noch so ein bisschen es schließt sich jetzt natürlich super an das, was wir gerade davor besprochen haben. Ich gehe jetzt gerade nochmal so durch. Also, das sind ja jetzt noch zwei Sachen so ein bisschen, ne? Also, wo du hattest ja auf Folie 24 waren ja jetzt so ein paar Sachen drauf, wo im Moment IS-7 keine klare Regelung hat. Und, oder wo es sogar, explizit Optionen gibt, was zu tun. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen differenzieren. Also sind das jetzt wirklich, also das ist ja noch was anderes, wenn ich sage, es gibt bestimmte tatsächliche Zahlungsströme, deren Zuordnung ist aber nicht klar. Das ist ja noch ein bisschen eine andere Frage, als eben zu sagen, was dann ja jetzt später kommt in dem Teil, den du gerade vorgeschlagen hast, gerade auf der Folie 28, ne, mit dieser Kernaussage, Lösung könnte darin bestehen, Zahlungsströme wiederzuspiegeln, die nicht stattgefunden haben.
Ja.
Das sind ja meines Erachtens noch zwei total unterschiedliche Paar Schuhe, die, glaube ich, ja beide schon wichtig sind. Aber ich glaube, das wär schon nochmal ein Punkt. Also zum einen zu sagen, ja, macht Sinn, jetzt die Optionen quasi rauszunehmen, beziehungsweise für bestimmte Zahlungsströme klare Vorgaben zu machen. Und diese Frage jetzt, geht ja nochmal in diese andere Richtung, dann zu sagen, nee, jetzt klappe ich hier virtuell Zahlungsströme auf, die gar nicht stattgefunden haben, vor dem Hintergrund dieser vermeintlichen Vergleichbarkeit. Und wenn ich jetzt den Punkt mit Marco von dem Punkt davor im Kopf habe, dann war das ja hier eher kritisch zu sehen, ob man das tatsächlich machen sollte. Ja, also virtuelle Zahlungsströme darzustellen, um die Sachen dann vergleichbar zu machen. So, und ich glaube, das wäre schon wichtiger, das wäre ja schon eine ziemlich zentrale Sache, ob man sagt, ja, sowas ziehe ich in Erwägung oder eben nicht. Marco.
Ich hätte vielleicht jetzt einen Aspekt, vielleicht ist der da jetzt fehl am Platz, aber für mich stellt sich eigentlich bei dieser Zuordnung zu den einzelnen Töpfen jetzt ja zuallererst die Frage, inwieweit das jetzt kompatibel zur G&V-Gliederung nach IFRS 18 ist. Weil, also jetzt mal von ganz von außen betrachtet, ja, habe ich jetzt beim IFRS 18 da die Töpfe eigentlich so benamst, wie sie in der Kapitalflussrechnung auch sind und bestimmte Konventionen festgelegt, was in welchem Topf gehört. Und würde jetzt nicht, sage ich mal, jemand erwarten, ja, dass wenn ich eine gleiche Ordnung in der Kapitalflussrechnung wie in der G&V habe, dass das im Prinzip auch das Leitprinzip ist der Zuordnung von Cashflows zu den einzelnen Töpfen. Und also das mal als übergeordnet und dann, ich glaube, wir diskutieren jetzt über die einzelne Transaktion, ja, und was passt da wohin und wo gibt es irgendwelche Klippen zu umschiffen, und aber ist nicht eigentlich das übergeordnetere Thema, dass ich sage, ich habe jetzt in der G&V was etabliert, wenn ich jetzt die Kapitalflussrechnung anpacke, müsste das nicht das Leitprinzip sein.
Also um das wiederzugeben, also da hatte ich mich mit der Ilka Karnitz ausgetauscht, die ist jetzt auch gerade schon mit reingekommen in diese Sitzung. Das nicht explizite Ziel von IFRS 18 ist, also auch gar nicht, dass es einen Gleichlauf gibt zwischen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalflussrechnung. Das wird in dem Diskussionspapier auch angesprochen an einigen Stellen, dass ein Punkt, der noch hier auch zukommt bei der Klassifizierung von Zahlungsströmen, sind Steuerzahlungen, die eben in der Gewinn- und Verlustrechnung anders ausgewiesen sind als in der Kapitalflussrechnung, was zum Teil auch kritisiert wird. Das andere ist, dass es, jetzt muss ich mal überlegen, auch bei der Aufteilung es geht um Property, Plant, Equipment. Jetzt kriege ich das nicht mehr ganz zusammen. Das kommt in den Folien auf jeden Fall auch nochmal, dass die Zuordnung dort, was Abschreibungen angeht, ich nehme an, was die Finanzierung angeht, auch anders abgebildet wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als in der Kapitalflussrechnung. Und also es ist bis jetzt nicht Ziel, IFRS 18 ist, soweit ich weiß, ja jetzt durch. Weiß ich nicht, ob man das als Ziel, also dass man versucht bei der Aufstellung, wo es geht, das dann Gleichklang hinzubekommen, ja, aber überall wird man das nicht schaffen. So, also das ist jetzt so
genau. Allgemein der Punkt. Genau, kurz, also dass IFRS 18 das proklamiert, ist klar, weil der auf einen IAS 7 sozusagen, wie er jetzt war, gegangen ist. Ja. Aber jetzt mal, also jetzt nicht einfach nicht sehr, sehr bilanznahe User, ja, die einfach sagen, jetzt gibt's eine neue Gliederung in der G&V und jetzt macht er euch an die Kapitalflussrechnung, ja. Die Töpfe heißen gleich, jetzt mal nur aus 30.000 Fuß betrachtet, ja, würde nicht jeder erwarten, ja, dass man, wenn man jetzt die Kapitalflussrechnung anpackt, dass man eigentlich die gleichen Leitprinzipien nimmt, wie man sie vorher in langer Auseinandersetzung zu IFRS 18 gemacht hat, ja. Und also würde ich jetzt, bevor wir jetzt da über einzelne Transaktionen und Non-Cash-Cash, wie auch immer, da spricht, das wäre für mich die übergeordnete Frage jetzt erstmal.
Vielleicht, Marco, rein so von der Dramaturgie nur kurzer Hinweis. Es gibt ja in dem Diskussionspapier unter H einen ganz eigenen Bereich, genau zu dem Thema. Ne? Ja. Also dieses Cohesiveness-Thema kommt ja noch, die Übereinstimmung mit anderen Primärbestandteilen. Ich glaube schon, dass, also ich sag mal so, der Punkt ist auf jeden Fall mal zu diskutieren. Ich meine, klar, jetzt kannst du sagen, also in der reinen Lehre würde ich dann idealerweise dahin kommen, dass ein Clean Surplus Prinzip für jede der drei Kategorien Standalone funktioniert. Das wäre ja dann die ideale, jetzt so eine akademische Antwort darauf, ne? Und dann kann man sich jetzt nochmal überlegen, ob das tatsächlich funktioniert und ob's zielführend ist. Ja, also mein Punkt ist, es bringt uns natürlich ein bisschen, das können wir aber dann auch nochmal wirklich überlegen, wie wir das Ding eigentlich betexten oder wie wir unsere Argumente aufbauen. Die Idee ist mir auch schon so gekommen, ist die Reihenfolge der ganzen Punkte hier in dem Kapitel 3 so sinnig jetzt. Also weil jetzt dieser Punkt H, was du jetzt ansprichst, der kommt jetzt ziemlich am Ende. diese Kategorisierungsdiskussion.
Das ist ja eigentlich der Punkt, den ich mache. Ist es nicht eigentlich, dass ich sage, ich müsste dieses Leitprinzip diskutieren und dann mag es da bei einzelnen Transaktionen Sondersachverhalte geben, weswegen es nicht funktioniert. Aber dass man sich jetzt auseinandersetzt sozusagen mit dem, ja, um dann hinterher festzustellen, ich habe eigentlich den IFRS 18 jetzt erstmal außer Acht gelassen bei all dem, was ich rausgearbeitet habe, da würde ich die Reihenfolge anders setzen.
Ja. Ja, ich habe das jetzt erst falsch markiert. Also es ist der vorletzte Punkt, Cohesiveness with other primary financial statements. Ich kann das ja auch so machen, dass wir das nächste Mal, weil wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir haben gerade ein neues Kapitel angefangen, aber dass man das dann auch nochmal danach macht. Also das, wir müssen das ja nicht in der Reihenfolge, das war jetzt erstmal mein Vorgehen in der chronologischen Reihenfolge, wie es im Diskussionspapier angesprochen wird, durchgeht. Wir können das auch vorziehen, weil der Punkt ist, dass halt fast alles, was wir bisher hatten, es geht auch noch weiter bei des Disclosure Requirements, und ich nehme an, auch bei Disaggregation of Information, dass das alles an sich miteinander zusammenhängt. Also man kann, so wie ich das bis jetzt sehe, nicht sagen, ja, Non-Cash-Transaktionen nehme ich mit rein. Das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf die Zuordnung der Cashflows. Das hat dann auch natürlich oder kann Auswirkungen haben, wie das mit den anderen Berichtsinstrumenten abgestimmt ist. An sich hängt das alles miteinander zusammen. Also wenn da jetzt der Wunsch besteht, dass wir jetzt dieses Kapitel mit der Abstimmung mit anderen Berichtsinstrumenten vorziehen, dann für heute nicht mehr, aber zum nächsten Mal kann ich das gerne dann als nächstes mitbehandeln. Würde das helfen?
Aber das so machen, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, weil jetzt Classification hast du recht, Disclosure, Disaggregation, das geht dann alles wieder
in die gleiche Richtung.
Vermute, da kommen wir immer wieder zu dem Punkt zurück, so ein Stück weit.
Aufgrund der Zeit würde ich das jetzt an dem Punkt, glaube ich, auch erstmal beenden. Wir wollten ja auch noch darüber reden, wie und ob eine Darstellung in Arbeitsgruppen möglich und sinnvoll ist.
Ich glaube, nur also noch ein Gedanke, ich meine, warum das auch ein wichtiger Punkt ist und vielleicht auch eine spannende Diskussion wird, weil wenn wir jetzt diese Cohesiveness tatsächlich wieder mehr in den Vordergrund stellen und die Leitlinien aus IFRS 18 nehmen, dann prognostiziere ich mal, dann würde es ja im Vergleich zum Status quo da doch erhebliche Unterschiede geben können. Also wenn ich mal gerade an alle Investments in irgendwelche operativen Assets denke, die würden ja dann, wenn ich jetzt mal das zu Ende denke, gar nicht mehr Investing Cashflow sein zukünftig. Und das wäre natürlich schon, glaube ich, ein ganz schöner Shift und dann so das ganze Thema auch in Intangibles zum Teil und self-generated Intangibles und so. Also ich glaube, da gibt es ja ein paar ganz, ganz spannende Fragestellungen, wo ich mir vorstellen könnte, da muss man da wirklich mal gucken. Und das vielleicht auch so ein bisschen, warum das Thema ja, vielleicht auch deswegen kommt es hier erst relativ am Ende, weil man sträubt sozusagen mit dem Ding gleich hier sozusagen das Buch aufzuschlagen, aber ich würde auch sagen, wir probieren das vielleicht nächstes Mal einfach mal, ob das so zielführender ist. Marco, gerne nochmal.
Genau, also ich wollte nur nochmal der Form halt, dass da, also diese grundsätzliche Kritik, ja, also die Frage, ob man sich jetzt überhaupt mit der Kapitalversicherung befassen muss, was wir beim letzten Mal diskutiert haben, eben als Lessons Learned aus dem IFRS 18, die bleibt natürlich bestehen. Ja, also weil das stimmt schon, ne? Jetzt reißt man dann Dinge auf und sagt, okay, da ändert sich ja massiv was. Ich glaube, am Ende bleibt dann trotzdem wieder die Frage, ja, also ändert es wirklich sozusagen, also ist es für die Nutzer eine bessere Darstellung. Ja, und das haben wir beim IFRS 18, glaube ich, das letzte Mal offen diskutiert, dass das sehr fraglich ist. Und ich glaube, diese Generalkritik, die bleibt halt bestehen. Ja. Wollte ich nur noch mal sagen. Also.
Okay, ja, dann würde ich jetzt zum Abschluss für heute gerne nochmal auf mein Eingangsstatement zurückkommen, nämlich wie wir das Kapitel 5 von dem Diskussionspapier verarzten wollen. Und wir sehen ja jetzt auch schon, die Diskussion dauert und ist auch auf das Grund des Umfangs des ganzen Papiers ja recht intensiv. Insofern würde ich da nochmal jetzt auf diese Offerte zurückkommen. Und in der Covernote ist es ja auch kurz beschrieben, ob wir sagen, das Kapitel 5 geben wir auch mal in die guten Hände unserer beiden Arbeitsgruppen für Versicherungen und für Finanzinstrumente, um dafür diese Industries mal, sagen wir mal, schon einen gewissen Vorgeschmack zu bekommen, den wir dann im Fachausschuss weiterverarbeiten können. Und da würde ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, ob das euren Zuspruch fände. Gero.
Ja, ihr hattet ja schon vorab gefragt, also ich finde das eine gute Idee. Ich vermute, die Meinung wird sehr einhellig sein, da wird es wahrscheinlich keine groß kontroversen Diskussionen geben. Zum Thema Kapitalfristrechnung bei Kreditinstituten hatte ich euch ja schon ein paar Literaturmeinungen geschickt, die auch sehr einhellig sind, allerdings schon recht alt, weil es da ja nichts Neues gibt in den letzten 20 Jahren. Nichtsdestotrotz, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern dann noch zusätzliche Argumente beifüttern können über die Sinnhaftigkeit der Kapitalflussrechnung oder auch die Unsinnhaftigkeit, dann ist das sicherlich ein gutes Forum.
Kann ich aus sicherer Sicht nur so beipflichten. Also macht sicherlich Sinn zu diskutieren, aber ich glaube, es gibt insgesamt sehr wird es sehr kritisch sein, hier noch Änderungen hinsichtlich ein Cashflow Statement zu haben. Und insbesondere wenn das wirklich fundamental wäre, glaube, da gibt es einfach keinen Appetit auch darauf.
Ich glaube, die einzige Änderung, die man gerne hätte, ist, die Kapitalflussrechnung zumindest für Kreditinstitute wegzulassen, weil sie halt keinen Mehrwert bringt. Also da rennt es auch eine Türe mit ein. Immer wieder versucht, leider immer abgelehnt.
Ja. Wenn wir das machen, hätte ich eine organisatorische Frage. Ich hatte schon mal kurz bei dem Jan Felten-Große mich erkundigt, weil die beiden Arbeitsgruppen ja auch schon längere Zeit nicht mehr getagt haben. Er meinte, soweit ich ihn verstanden habe, dass in der AG für Finanzinstrumente, ich glaube, 3 Banken oder Versicherungen und zwei Banken vertreten sind, also so 5 aus dieser Branche, ob es Sinn machen würde, die Arbeitsgruppen quasi dann in der Hinsicht zusammenzulegen, beziehungsweise die betroffenen Unternehmen, dass man das in einem Termin, also nicht einmal in der AG Versicherung und dann nochmal bei den Finanzinstrumenten macht, sondern in einem Termin, ob das vorstellbar wäre.
Ja, meines Erachtens schon. Also ich bin sicherlich, kenne ich mich da von Versicherungsseite nicht gut aus, aber die ist ja die Finanzinstrumente-Arbeitsgruppe, wie du sagst, hat ja Banken- und Versicherungsvertreter und ich vermute, die Meinungen werden auch über beide Branchen sehr ähnlich sein. Von daher kann man das gerne zusammenfassen.
Ja, stimmt so.
Okay. Ja, sehr eine organisatorische Frage, das klären wir intern. Genau. Das kriegen wir schon. Mir ging es ja erstmal grundsätzlich darum, den Arbeitsauftrag erstmal mitzunehmen. Und vielleicht, ich meine, wir haben ja ein bisschen Diskussionsmaterial ist hier in dem Diskussionspapier nochmal drin. Vielleicht kriegen wir ja doch noch zumindest mal ein paar Infos und nicht nur so eine Pauschalkritik. Das wäre natürlich im Sinne des Diskussionspapiers schon hilfreich, aber natürlich ist das ein guter Ort, diese grundsätzliche Kritik da auch nochmal zu formulieren dann. Ne? Also das ist ja schon in Ordnung.
Ja, okay, dann nehmen wir das erstmal mit. Bei der grundsätzlichen Kritik, Sven, das hatte ich ja versucht, auch mit den Fundstellen, die ich rausgesucht hatte, zu zeigen, warum die Kapitalflussrechnung so wenig sinnvoll ist für diese Branchen. Darum geht es mir eher auch vielleicht.
Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir den Tagesordnungspunkt damit für heute, Robert,
wenn das ja, in deinem Sinne. Also Ja, sehr gerne. Und ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Da habe ich doch mal heute noch einiges mitgenommen.